Am 6. April öffnete sich wieder eine Welt voller Sommerfreuden und Ausflugsspaß. Mit der Kärnten-Card hast du die Möglichkeit, 126 Ausflugsziele gratis zu besuchen. Egal, ob du ins Mittelalter auf der Burg Hoch-Osterwitz eintauchen möchtest, den Fahrtwind auf Kärntens schönsten Panoramastraßen spüren willst, mit den Bergbahnen die tollsten Wanderwege erkunden willst oder lustige Stunden in einer Trampolinhalle verbringen möchtest. Bei der Kärnten-Card ist für jeden was dabei. Am besten gleich im Onlineshop die Karte aufladen und unvergessliche Ausflüge erleben. Dein Sommer in Kärnten wartet auf dich.
Ich bedanke mich zuerst einmal ganz herzlich bei Ihnen, dass Sie es vermieden haben, rhythmisch zu klatschen jetzt, weil ich habe es gemerkt bei ein paar Leuten, DJ Ötzi-Fans, die sind da offenbar vertreten, die wollten da schon reinklatschen.
Headbangen ist okay.
Und damit sage ich Servus Thomas.
Servus Thomas.
Und sehr liebe zuhörende Person bei Maurer und Schick, falls Sie heute den Eindruck haben, wir klingen ein bisschen anders, akustisch, soundtechnisch, ja, das ist völlig richtig, liebe Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer, denn wir sind live im Klagenfurter Konzerthaus und deswegen sagen wir auch ein ganz herzliches, sehr liebe zuschauende Person hier im Saal, beziehungsweise dann drüben hinterher noch auf YouTube, für all jene, die es nicht geschafft haben. Selber schuld. Wir sind Teil des ersten Kärntner Podcast-Festivals. Wir sind sogar das Grande Finale, so das wurden wir angekündigt.
Sind wir das? Ja. Ich finde, das macht einen ziemlichen Druck auf.
Soll es so sein. Für all jene hier, die unter Umständen nicht wissen, was da jetzt abläuft, wir sind einerseits Thomas Maurer, fantastischer Kabarettist, Musiker bist du nicht, entschuldige, die Gitarre hat man jetzt irgendwie...
Badewannensänger.
Auch nicht schlecht. Und ich, Thomas Tschick, mein Name aus der Chefredaktion der Kleinen Zeitung. Wir dürfen jede Woche die interessantesten Nachrichten der Welt ein bisschen durchbesprechen, ein bisschen drüber reflektieren. Wenn ich mir Brille aufsetzen würde, dann würde ich auch noch sehen, was ich sonst noch geschrieben habe für das Intro. Genau. Und weil wir live sind, haben wir uns gedacht, wir machen es ein bisschen außerordentlich und ein bisschen anders, als es sonst ist. Deswegen, Sie haben es schon gehört, Florian Eder hat uns ein fantastisches Intro gespielt, das ich jetzt ein bisschen fehlschlicht dem DJ Ötzi zugeordnet habe. Es war natürlich Nick P., ein Kärntner Landsmann, der das Ganze komponiert hat und seinen größten Hit damit gelandet hat. Er ist Redakteur der Kleinen Zeitung, vor allem aber ist er Leadgitarrist und Songwriter der österreichischen Indie-Rockband Maya, mit Y geschrieben. Warum ihr euch nach einer niedergegangenen Hochkultur benannt habt, werden wir auch nochmal ergründen. 13. April, Graz, Schauspielhaus. Nächstes Mal, Maurer und Schick live. Vielleicht wissen wir es dann und vielleicht, wenn wir dir dann ein Mikro geben, dann brauchst du nicht Pantomime machen dazu. Und ebenfalls mit auf der Bühne als Fachkraft für unsere Rubriken. Marlene, ja, ich würde sagen, fangen wir an, oder?
Nun?
Geht's jetzt endlich mal los?
Ja, es geht los und wir müssen uns ja tatsächlich ein bisschen beeilen. Wir sind knapp vor 20 Uhr und ab 20 Uhr beginnen meine Kolleginnen und Kollegen die Überstunden zu rasseln. Und Überstunden ist ein Klagenfurt, ja, ein gewisses Thema. Ich glaube, Sie wirken mir im Saal ein bisschen informiert. Für die zuhörenden Personen bringen wir es nochmal ganz kurz ein, wo wir da gerade stehen in Klagenfurt mit dem ganzen Riesenthema Überstunden. Es ist ja hinlänglich bekannt, der ehemalige Magistratsdirektor Peter Joost klagt die Stadt auf 56.000 Euro, unter anderem und ein paar andere Sachen auch noch natürlich. Das sind Überstunden, die er geleistet haben soll. Und da ist man jetzt gerade in einem Gerichtsverfahren. Und ich bin ja manchmal sehr nerdig in diesem Podcast und führe dann den einen oder anderen Rechtszusammenhang aus. Und was ich an diesem Gerichtsverfahren, das jetzt gerade läuft, absolut spannend finde, ist die Frage, ob dieser Mann, der 1983, mein Geburtsjahr, im Magistrat Klagenfurt eingetreten ist, dann ein Vertragsbediensteter war, als er dann über 20 Jahre lang Magistratsdirektor war, oder ob er mit einem Bescheid in der Hand, der alle Wesensmerkmale eines Bescheids hat, dann, Kraft dessen, was in der Bundesverfassung damals abzuleiten gewesen wäre, ein Beamter geworden ist. Und ich finde es das super, dass man so hinterher, 20 Jahre später, darüber diskutiert, wie war das eigentlich und wie ist das eigentlich gewesen. Und meine Kollegin war gestern dann auch noch bei Gericht bei der Verhandlung. Und da ist mir so ein bemerkenswerter Satz nämlich auch unterkommen, dass die Richterin sagte, naja, er wurde ja von der Stadt als Vertragsbediensteter behandelt. Also könnte es ja sein, dass er dann auch deswegen einfach einer war, weil man ihn so behandelt hat. Und man muss dazu sagen, wenn es heißt, die Stadt hat ihn als Vertragsbediensteten behandelt, er war der oberste Jurist, das heißt, er hat sich selber so behandelt. Im Endeffekt ist es so, wie wenn es da einfach nur ein Vertragsbedienstetenverhältnis ersitzt.
Und mir ja, es, einfach diese Konstruktion, und es ist eben nicht, es ist nicht rechtsverbindlich. Also es wurde ja auch der ehemalige Bundeskanzler Kurz lange Zeit als Genie behandelt und dann hat sie ausgestellt. Ist gar nicht ganz. Und es kommt ja noch dazu, zu dieser Frage, ob er Beamter ist oder nicht. Ich meine, ich weiß nicht, da gibt es vielleicht so eine Grauzone, so wie beim ersten Mal Sex, wo man sagt, güte's schon.
Also, naja, er wurde dreimal bestellt, gell? Also.
Sicher ist sicher. Und da war ja jetzt noch, da weiß ich nicht, was ist der letzte Stand, weil es ja nochmal hieß, dass er irgendwie nochmal interimsmäßig bestellt hätte werden sollen für entweder 3 oder 6 Monate.
Ja.
Was irgendwas eben, man schon rausgeht, irgendwas zwischen 900 und 1800 Überstunden wahrscheinlich ergeben hätte. Die aber auch nur anfallen, wenn er kein Beamter war.
Genau, weil als Beamter, falls du in ein anderes Dienstrecht rein, kannst du nicht in der Form Überstunden machen. Wäre natürlich absolut jetzt rein rechtlich spannend gewesen, das Ganze auszujudizieren. Umgekehrt ist es genauso spannend, sollte er jetzt nämlich kein Vertragsbediensteter sein, könnte er rückwirkend ins Beamtenschema fallen. Da müsste man 20 Jahre zurückwirkend berechnen, wie viel das eigentlich jetzt ihm zu viel gezahlt wurde als Vertragsbediensteten, beziehungsweise ob er vielleicht eine andere Pensen kriegt als Beamter, beziehungsweise Ruhestandsgenuss heißt das dann natürlich, ja. Oder Ruhestandsbezug, pardon. Genuss ist es ja keiner, man hat ja sein ganzes Leben hat,
glaube ich. Vor allem, wenn du in reifem Alter nochmal in so eine Identitätskrise kratzt, ja? Das ist ja, ich glaub so, dass du Transgender-Dings ist nichts dagegen. Du hast dein Leben lang glaubt, du bist Vertragsbediensteter, auf einmal bist du Beamter oder umgekehrt. Ich weiß ja nicht, wie er sich, also was seine Pronomen diesbezüglich waren. Aber ich glaube, da kann sich der Therapeut einiges anhören. Ja?
Ja, wahrscheinlich der Weilverdiener, nur die Anwälte, aber Therapeuten hinterher vielleicht noch auch. Wobei der Ruhestandsgenuss könnte gar nicht so gut ausfallen, weil wenn man draufkommt, dass er sich mutwillig zum Vertragsbediensteten gemacht hat, könnte er hinterher, weil du ja die ganze Zeit Beamter warst, nachher die Beamtenpension noch einmal entzogen werden, beziehungsweise es würde theoretisch gepfändet werden, weil du ja noch zurückzahlen müsst, weil du als Vertragsbediensteter verdient hast. Kannst du mir noch folgen?
Ja. Es wäre sehr unkärntnerisch, das zu tun.
Ja, deswegen ist man ja auch in der Nachfolge des Herrn Joost, weil wurscht, ob er jetzt wie lange auch immer was war, irgendwann mal wird es einen neuen Magistratsdirektor geben. Wobei theoretisch, man hat ja eine Interimsphase auch gehabt, als es mal 3 Jahre eine andere Magistratsdirektorin gab in Klagenfurt. 2 Jahre? Okay. Na, wollen Sie das? Na, okay. Na, gut. Es könnte ja sein, dass es seither schon immer eine andere Magistratsdirektorin gegeben hat. Also ich meine, falls man ab und zu den Eindruck hat, in dieser Stadt die öffentliche Verwaltung und die Bürger leben auf parallelen Strängen, es könnte ja tatsächlich sein, ein Magistratsdirektor für die Stadt, ein Magistratsdirektor für die Bürger, so diese unendlichen Linien, die sich irgendwann mal
treffen. Ja. So wie ein bisschen wie in so einer Netflix-Serie, ja? Was eine Parallelrealität gibt. einen einsamen Büroschrank, durch den man von einer Ebene in die andere wechseln kann.
Ja. Ja, und dieses System mit zwei Magistratsdirektoren, das probiert man jetzt offenbar fortzusetzen, denn, wie gesagt, hin oder her, irgendwann mal wird er vermutlich in Pension gehen. Deswegen hat man eine Ausschreibung gemacht und ja, jemand Neuen für dieses Amt gesucht. Und da hat man es jetzt tatsächlich geschafft, unter 5 BewerberInnen, gegendert, weil zum Thema Frauen und Bewerbungen, wenn wir dann auch noch was sagen, sind 2 gleichlautend rausgekommen. Beide mit massivsten SPÖ-Verbindungen. Das eine ist der, würde man jetzt sehr objektiv und neutral sagen, der beste Haverer vom SPÖ-Vizebürgermeister. Ja. Und der andere ist halt der leibliche Sohn eines SPÖ-Stadtrats in Wolfsberg, allerdings muss man auch dazu sagen. Gell? Also nicht ganz so verbunden. Das heißt, ich glaube einmal.
Die haben identisch, wortidentische Bewerbungen abgegeben, oder? Das fände ich lustig, weil man beide gleichzeitig bei ChatGPT anrufen.
Nein, es könnte auch einfach sein, dass tatsächlich die Kommission hinterher bei ChatGPT angerufen hat und dort das einfach einen Kopierfehler ergeben hat. Das ist interessant.
Aber man kann sagen, fürs Erste die Gefahr, dass eine Frau wird, ist abgewehrt.
Ja, weil auch auf der 3. Position hat man vorsorglich einen Mann gereiht, weil, naja, es könnte ja sein, wenn es 3 sind, dann, man kennt das Ganze, Gleichbehandlungsrechte und dergleichen mehr, dann müsstest du die Frauen natürlich vorziehen in der ganzen Sache und wir sind nur eine Woche noch vor dem Weltfrauentag. Gell? Und das wäre ja absolut irgendwie indiskutabel, dass man dann mal tatsächlich einen Akt setzen würde, der irgendwie, nennen wir jetzt mal so, Gender Equality oder Frauenförderung gleichkommen würde. Deswegen hat man das gleich mal vorsorglich abgepackt und abgeblockt, dass man ja da nicht in die Nähe reinkommen wird.
Du glaubst nicht, dass es ausschließlich nach Qualifikationskriterien abgegangen ist?
Naja, einer von den beiden hat seine Diplomarbeit über die Verwaltungsstrukturen in der Bukowina in der Kaiserzeit geschrieben.
Ich glaube, dass du damit aber eben in der Bürokratie des heutigen Österreich immer noch ganz gut zurechtkommst. Also ich habe eine Freundin, die ist in Russland aufgewachsen, weil ihr Vater der FAZ-Korrespondent war. Und die hat im Gegensatz zu ganz vielen, also eigentlich eine Deutsche, und im Gegensatz zu ganz vielen deutschen Kollegen hat sie sich in Wien sofort wunderbar zurechtgefunden. Da hat sie gesagt, ja, also dieses ganze Ding, diese Umstände, diese Bürokratie, das Ganze, dass du wen kennen musst, das kenne ich, ja. Das kennt das. Und ich glaube, die Verwaltungsstrukturen der Bukowina helfen da in Kärnten schon weiter. Also zum Beispiel, wenn es um die Besetzung von Magistratsdirektorposten geht. Lieber Freund, ich habe da einen ganz qualifizierten jungen Mann, den würde ich dir gerne mal vorstellen.
Könnte hinkommen, ja. Ich war mal mit einem Bezirkshauptmann essen und no joke, es gibt ja im Radetzky-Marsch von Josef Roth auch einen sehr berühmten Bezirkshauptmann, ich glaube Trotter oder so irgendwie Trotter. Heißt er. Und der lässt sich jeden Sonntag Frittatensuppe und eine Tafelspitz servieren.
Ich glaube als Salut an den Kaiser, der das auch jeden Sonntag isst.
Ja, genau. Und als wir da essen waren, bestellt sich dieser Bezirkshauptmann tatsächlich an Tafelspitz. Und ich glaube, das ist irgendwie Teil der Ausschreibung gewesen, dass wir Tafelspitz machen. Aber wir sollten das Ganze nicht gering reden oder irgendwie gering schätzen, finde ich jetzt einmal, mit dem Magistratsdirektor in Klagenfurt, weil das ist schon eine absolute Machtposition, Verantwortungsposition natürlich auch. Hat auch sich gestern wieder mal in diesem Prozess gezeigt. Ich zitiere da jetzt wieder mal aus dem Artikel meiner Kollegin Claudia Lebuch, die sich da wirklich abarbeitet an der ganzen Thematik und inhaltlich sehr tief verarbeitet ist. Und Zitat, Jost, der von Michael Dietrich vertreten wird, wundert sich. Von der Gegenseite waren 3 Anwälte und kein Bürgermeister vor Ort. Aber am Donnerstag ist immer sein Tennistag. Wahrscheinlich ist es sich zeitlich nicht ausgegangen.
First things first. Ja? Also ich kann da nur was Secondhand weitergeben. Da habe ich mit dem Kollegen Scheiban Balfahrt unlängst erst im Stadttheater gastieren dürfen. Und da hat der Florian das erzählt. Und ich erzähle es nochmal für alle, die vielleicht dort nicht waren. Der Herr Bürgermeister und der Herr Scheiber haben sich kennengelernt, weil der Herr Bürgermeister eine Zeit lang in der Südstadt war, im Tenniscamp. Und war ein Jahr in der Klasse von Florian Scheiber und der hat gesagt, das war damals so lieb. Alle haben sich ein bisschen Sorgen gemacht und gesagt, hoffentlich wird es bei dem, was mit dem Tennis wird, sonst ist ja nichts zu brauchen. Und es war ja letztlich, nein, er hat gesagt, er war lieb, aber halt hilflos. Und alle haben ihm die Daumen gedrückt, dass es mit dem Tennis was wird. Und es ist ja letztlich was geworden, weil über den Umweg Jörg Haider hat die Tennisakademie in der Südstadt direkt ins Klagenfurter Rathaus geführt.
Mm-hmm.
richtig oder falsch?
Ja, das ist die Frage, die wir uns in der Woche bei dem Thema viele gestellt haben. Dieser Song, den der Florian jetzt angespielt hat, da hat er, ich finde, absolut spannende Konnotationen. Number 47 said to number 43, you're the cutest jailbird that I ever did see. Aber es wird sich hinterher noch erschließen, wenn Sie verstehen, warum wir über Sebastian Kurz und Gernot Blümel vielleicht reden. Zuvor muss ich noch was einlesen. Ja, ich bin immer machen. Ein schlechter Gastgeber.
Darf ich dir deinen eigenen Wein aufwarten?
Danke. So. Du bist noch zu jung?
Kann man so sagen. Und ja. Du hast kein Glasl eingefahren.
Ja, wir sind, ja, das schafft man nicht. Wir haben zwar ziemliches Backel, aber das schafft man trotzdem nicht. In Graz wollten wir so freigebig sein, als wir das erste Mal live mit unserem Podcast waren. Und haben gesagt, wir schenken natürlich der ersten Reihe auch noch aus, so sie was mittrinken will. Und das haben wir gesagt, das machen wir diesmal auch. Und die Hanna ist natürlich so klug gewesen vorher und hat gesagt, ja, und sollen die Leute aus der Flasche trinken? Danke Hanna, das ist klug, dass du für uns mitdenkst in der Organisation. Wir werden das jetzt einfach nochmal, ja,
ausschenken. Genau, wir wollen etwas, wie soll man sagen, leicht formbares Publikum, das leicht zu begeistern ist. Und deswegen schenken wir da jetzt sozusagen aus, wobei natürlich die Gefahr besteht, dass für alle reicht es dann wieder nicht, dass da eine Spaltung durch die Gesellschaft geht. Ja. Man fragt ja, die Neiddebatte in Österreich hat immer Saison. Nach hinten fliegt schon das erste Bier als Protest. Ja. Also.
Ja, wir zahlen eine Reinigungspauschale.
Macht mit ein bisschen Klick wird dann noch Kraft. Das schaut sicher auf YouTube super aus.
Liegen wir noch ein Glas übrig?
Ja. Da. Genau.
Es möge schmecken. Lass uns noch ein Lackerle drin.
Und ja, für willst du ein Glas?
Um Himmels
Willen. Warte, ich halt eins. Können wir eins selber noch haben? Abstinente Musiker sind wir zutiefst suspekt. Das.
So, den zuhörenden Leuten am Podcast, die sich fragen, und was läuft da eigentlich? Ja, wir haben uns gerade ein Achtel Wein gegönnt, für Sie daheim sitzen und es jetzt zum Frühstück hören. Machen Sie es vielleicht nicht, das ist jetzt nicht so das Wahre.
Obwohl, ein leichter Riesling, wenn das am Sonntagvormittag ist, warum nicht?
Ja, Frühschoppen. Maurer und Schick Frühschoppen, das sollte man mal machen statt abends.
Ja, mit einem Posaunisten. Oder Tubisten eigentlich.
Ich war bei einem Tubisten... Wie heißt das? Trauzeuge?
Ja?
Ja, in einem Bergwerk, ja. Zum Wohl.
Zum Wohl.
Zum Wohl. Auch der ersten Reihe zum Wohl und daheim zum Kakao. Ja, ich weiß, wir müssen weitermachen, danke schön. Unsere Fachkraft für die Rubriken hat uns ganz kurz erinnert, wie es weitergeht. Das Intro mit dem Jailhouse Rock, das jetzt doch schon einige Minuten her ist, hat es ein bisschen anklingen lassen. Sebastian Kurz beschäftigte uns in dieser Woche, so als Gesellschaft, als Journalisten insbesondere. Und ich möchte immer wieder in dem ganzen Zusammenhang betonen, in zwei Fällen, in denen er angeklagt war, ist er dann auch tatsächlich freigesprochen worden. Das ist mir jetzt einfach so von Zugang zu Recht und Rechtsprechung sehr wichtig, dass man das auch nochmal erwähnt. Umgekehrt, auch weil es auf Spotify an uns gefragt wurde, was wir da für eine Einschätzung dazu haben. Und das finde ich super, dass man uns jetzt mittlerweile auf dieses Level erhebt. Was habt ihr für eine Einschätzung? Ist der Schmidt jetzt ein glaubwürdiger Kronzeuge künftig und wird er diesen Kronzeugenstatus erlangen? Ich habe mir jetzt probiert, ein bisschen tatsächlich, weil ich es den Zuhörerinnen und Zuhörern glaube, schuldig zu sein, mir ein bisschen einzulesen. Und tatsächlich, nachdem du jetzt diese Fülle an Zeugen hattest, die grosso modo pro Kurz oder zumindest innerhalb seiner Erzählung aussagten und umgekehrt den Belastungszeugen Schmidt hatte und das zumindest in einem von drei Anklagepunkten zu einer Verurteilung erstinstanzlich nicht rechtskräftig führte, könnte das natürlich schon ein Indiz dafür sein, dass Thomas Schmidt einen Kronzeugenstatus erhalten wird.
Das ist jetzt mal innerhalb der ÖVP eine Rechtsauffassung vorherrscht, die eher aus dem Fußball kommt. Weil da ist ja argumentiert worden, es haben 9 vom Kurz einberufene Zeugen für ihn ausgesagt und der einer dagegen, er steht eigentlich 9-1, er hat gewonnen. Das ist durchaus ernsthaft so vorgetragen worden, wenn man ein bisschen den Äußerungen folgt. Plus, dass es eigentlich ein klarer Sieg ist, weil er war in 3 Punkten angeklagt und ist nur in 2 verknackt worden. Also ein Freispruch, das zählt mehr. Also ich glaube, wenn man dann jetzt noch mit der Abseitsregel reingeht, könnte in der zweiten Instanz ein Freispruch wirklich unvermeidlich sein.
Ja, ich bin ja nur jetzt grundsätzlich so vom Litigation Bias, bin gespannt darauf, wenn Sebastian Kurz es tatsächlich schaffen würde, noch einmal einen weiteren Freispruch zu erwirken, ob er dann uns auch so viele Interviews im Staccato geben würde, wie er das in der vergangenen Woche gemacht hat.
Würde jetzt mehr. Kurz, also bei, ja. Ich glaube, bei einem Freispruch mehr.
Ja?
Also ich glaube, beim...
Wollen wir wetten, um den Herrn Kurz nachzumachen?
Ich glaube, bei einem Freispruch Leiter bei Wildfremde an der Tier und der Zöllserie.
Na, aber Scherz beiseite, es stellt sich natürlich die Frage, wie geht es dann mit Sebastian Kurz weiter? Weil vor allem, dass er auch in Englisch auf seinen Social Media Accounts dazu Stellung genommen hat, ist ja für mich ein klares Indiz dazu. Da geht es ihm jetzt vor allem mal um seine Beraterverträge und dergleichen mehr, wo er noch einmal klar sagen will, hey Freunde, ich bin nur in erster Instanz verurteilt, ich kann nach wie vor reisen, kann nach wie vor diesen Tätigkeiten nachkommen, die ihr mir bezahlt. Näher definiert ist das ja bisweilen nicht worden, wo er da wirklich investiert ist, was er da macht und dergleichen mehr. Sollte ihm das genommen werden, ist dann natürlich die Frage, was macht Sebastian Kurz mit dieser Tagesfreiheit, die du dann als mutmaßlich, und man muss ja dazu sagen, für das, was er bisweilen ausgefasst hat, gehst du ja nicht sitzen. Da kriegst du
ja, das ist ja bedingt. Das könnte dann in den nächsten Prozessen, wann noch was dazu kommt, dann geht auf einmal der Schmalztopf über, wie man so sagt. Aber ich sage mal, das, was er jetzt derzeit für den Peter Thiel tut oder nicht tut, ich weiß nicht, Global Strategist, glaube ich, tut. Also klingt besser als Breakfast Director. und ich glaube, das geht der Hammer über Zoom. Aber es ist natürlich ein bisschen prekär, weil ja bei der Signa stecken auch noch 1,5 nicht ausbezahlte Millionen. Das ist, ich glaube, der Gusi lacht, Trottel, ist das gleich kassiert. Aber gut, der Gusi hat, glaube ich, auch noch 8 oder 9 Milli offen. Also das ist ja, also der hat nur schon 5 oder 6. Also, wo man es auch sagen muss, also da, nachdem es ja im Bund nicht so läuft, aber wenigstens punkto Signa in Kasso, klarer Sieg der Sozialdemokratie. Die haben sonst eh nicht so viel zum Lachen gerade.
Ja, das stimmt. Anderes Thema war natürlich auch noch der Richter in dieser Angelegenheit. Sebastian Kurz, ist da auch einiges durch die Medien gegeistert. Der Herr Radastitsch war ja zuvor Staatsanwalt, hat in der Causa Eurofighter berichtet und hat eine Disziplinarstrafe ausgefragt. Und weil meine liebe Kollegin, die Leserbriefe macht, die Tage aus zu mir gekommen ist, wo dann die Leute schreiben, ja, wie kann das sein, dass ein Verurteiler, Verbrecher überhaupt noch Richter wird? Habe dann den Leserbriefschreiberinnen und Schreibern höflich geantwortet, na sorry, ein Disziplinarrecht jetzt für einen Staatsanwalt ist nicht unmittelbar das erste Gebet, das bei Sebastian Kurz zur Anwendung gekommen ist. Und auch dieser Spin, naja, er hat ja den Peter Pilz Aktenzug
gesteckt. Er ist einmal tatsächlich mit dem Pilz in einem Raum gesessen.
Das
weiß man deswegen, weil die Oberstaatsanwaltschaft und der Herr Pilnacek den Herrn Radacic damals überwachen haben lassen mit Handydaten, ob der irgendwie, weil der war so verdächtig, ehrgeizig beim Eurofighter, der wollte da wirklich Anklage zusammenbringen. Und das war gar nicht so gut angekommen, glaube ich. Und dann haben sie tatsächlich durch diese Peilung feststellen können, dass der Pilz und der Radacic bei dieser Einvernahme, die eh veraktet ist, im selben Raum waren. Also, dass sie nicht quer über die Ringstraßen sich das zugerufen haben, sondern tatsächlich von vier Mauern umgeben. Und daraus zu konstruieren, dass der Richter eine Sockenpuppe des dämonischen Peter Pilz ist, ist ein bisschen weit hergeholt. Ja. Obwohl zum Beispiel der Nationalratsabgeordnete Engelberg, der ja durch die Immunität geschützt ist, ungefähr das insinuiert mit einer gewissen Hartnäckigkeit.
Ja, aber mir steht es jetzt nicht zu, den Michael Radacic oder den Peter Pilz jetzt irgendwie da freizusprechen oder da noch irgendwann mal deren Unabhängigkeit und Unantastbarkeit bzw. Unbescholtenheit zu betonen. Es ist mir nur Anliegen, wenn immer am Ende von solchen Artikeln dann eben steht, ja, entsprechende Ermittlungen wegen Amtsmissbrauch oder Verletzung des Amtsgeheimnisses wurden fallen gelassen. Das heißt, da ist echt nichts gewesen. Das erzähle ich Ihnen jetzt auch, weil ich Ihnen jetzt eine Geschichte erzähle, die liegt mir eigentlich seit einem Jahr ein bisschen am Herzen und ich habe immer darauf gewartet, wann, wenn wir sie einmal in einen Podcast bringen. Die habe ich Ihnen in voller Länge noch nie erzählt, gell?
Nein, immer noch. Also ich habe einen Einblick in den Akt nehmen dürfen.
Ja, aber, es hat einen Aktenleak gegeben.
Nur um auch mir den knisternden Nimbus eines Investigativjournalisten umzuhängen.
Ja, also tatsächlich hat mir das letzte Jahr gewisse Empathie gegenüber Sebastian Kurz und anderen Beschuldigten erwachsen lassen. Ich war nämlich Ermittlungsgegenstand der Staatsanwaltschaft Graz. Anlass war die Kärntner Landtagswahl, die ist vor circa so einem Jahr was gewesen. Und das war ein relativ inhaltsleerer Landtagswahlkampf. Die SPÖ hat sich damit ergangen, dass man gesagt hat, ja, wir sind nicht die FPÖ und Peter Kaiser ist Landeshauptmann, also wählt uns. Wirklich inhaltlich gröbere Ansagen hat man nicht gehabt. Die FPÖ hat gesagt, ja, wir sind nicht die SPÖ, deswegen wählt dann bitte uns. Und das DKKG, also Team Kärnten Köfer Gerhard, hat dann gesagt, ja...
DKKG klingt wie eine Kinderkrimi-Reihe von Thomas Brezina.
Wie heißen die DKKGs?
DKKG Junior.
Ja, und wie heißen die D? Der K ist der Klößchen, das weiß ich.
Ja.
Und der K? Der andere K?
Das ist der Karl.
Und T?
Tim.
Und dann haben wir noch ein G.
Gabi.
Gabi, okay,
und
die Gabi.
Eigentlich gibt es da noch das O, das ist der Hund.
Oh, einen Hund gibt es auch noch dabei. Das müssen wir dem Gerhard Köfer erzählen, dass er einen Hund auch noch...
Ah, der möchte. Hund, du! Ha.
Ja, also die... DKKG, na, DK, ich glaube, sie sind als DK und ich weiß es nicht einmal, wie sie am Wahlzettel gestanden sind. Die haben jedenfalls gesagt, wir sind nicht die SPÖ, aber wir sind auch nicht so schlimm wie die FPÖs und ja, deswegen will es uns. Jedenfalls, Sie merken es an meiner Frustration, die immer nur ein bisschen reinklingt. Es war eine etwas ermüdende Landtagswahl. Deswegen bin ich ein paar Tage zuvor, habe ich den Matthias Kammersin, ist Kommunikationswissenschaftler an der Universität Klagenfurt und auch ordentliches Mitglied der Akademie der Wissenschaften, also wirklich einer der führenden geistigen Köpfe in diesem Land, angerufen und hat gesagt, Herr Professor, könnt man mal über die inhaltliche Kommunikation in diesem Wahlkampf sprechen? Und er hat gesagt, ja, wir können über die Stilistik sprechen, weil über Inhalt ist nicht so viel was vorhanden. Das haben wir dann gemacht und haben dann ein Video-Interview, gleichlautend auch ein verschriftliches Interview gemacht. Und ich bin jetzt seit 25 Jahren in der Kleinen Zeitung und das ist nicht, was ich jemals so in eine Bewerbungsmappe knallen tät, weil es war jetzt nicht irgendwie sonderlich ausufernd, interessant oder sonst irgendwas. Ja, war halt einfach ein bisschen ein Gespräch darüber, wie halt Wahlkampf geführt worden ist. Ein paar Tage nach der Wahl bin ich dann aber angezeigt worden. Und zwar im Strafgesetzbuch gibt es 260 irgendwo da hinten weiter fortfolgend einen Paragraphen, der besagt, wenn man Nachrichten veröffentlicht, die geneigt sind, eine Wahl zu beeinflussen, dann ist es tatsächlich ein Verbrechen im Sinne des StGB in Österreich. Habe bis zu dem Zeitpunkt zwar gewusst, dass es das da hinten gibt, aber was der Anlassfall war, habe ich bis zu dem Zeitpunkt nicht subsumieren können und dass das dann mein Interview mit dem Matthias Kammersin dieser konkrete erste Anlassfall sein könnte, der in Österreich zu einer Urteilung oder zumindest zu einem Verfahren führt, das hat mich dann tatsächlich gewundert. Konkret geht es nämlich um eine Passage in dieser Anzeige, die gegen mich und auch Kammersin eingebracht wurde. Sie, also Zitat Kammersin, Sie sagen klar, wir sind Anti-Establishment. Die Zahl, die man damit ansprechen kann, ist überschaubar. Es sieht die Korrelation jener, die Wissenschaft und Demokratie ablehnen. Wer die Demokratie ablehnt, wird aber nicht so leicht für Wahlen zu begeistern sein. Da hat sich eine Partei verstanden gefühlt. Die haben Wissenschaft abgelehnt und dann hat man halt gesagt, ja, wenn du Wissenschaft schon ablehnt und Demokratie auch nicht so ablehnst, dann wirst du nicht vielleicht so gut irgendwie noch oben rasseln bei den Wahlen. Deswegen hat mich diese Partei angezeigt. Der Name fällt mir jetzt nicht mehr ein. Ich glaube, es war so ähnlich wie Version Österreich, so irgendwas. Ich habe das dann einmal aha zur Kenntnis genommen, habe das dann ein zweites Mal durchgelesen und habe mir gedacht, echt, da ist der Schriftkopf eines Anwalts drauf. War nicht der Parteiobmann, sage ich gleich dazu. Und ich habe mir in Ruhe durchgelesen, das habe ich noch einmal gedacht und dann habe ich mal einen befreundeten Anwalt angerufen, habe gefragt, du, ist der Kerl, dessen Absender da draufsteht, ist das wirklich ein Anwalt, weil es inhaltlich so schlecht war, dass es ehrlicherweise standesschädigend war, was da verfasst worden ist? Na wirklich.
Aber es war lang, er hat sehr Arbeit gemacht.
Ja. Ich glaube, er hat da Zeilenhonorar gekriegt, sage ich. Und ich habe mir dann gedacht, ja, what would Klenk do? Was wird der Chefredakteur Florian Klenk vom Falter machen? Wird er dann jetzt auch irgendwie natürlich Alarm schreien? Medien sind in Gefahr, Demokratie ist in Gefahr, weil man da angezeigt
oder sich mit ihm befreunden und einen Bestseller draus machen und dann filmen.
Das wäre ja gar nicht, verdammt. Ja? Das hätte noch was werden können, ja. Na, ich gebe zu, ich habe es dann einfach auf mir sitzen lassen. Und ich habe mir immer gedacht, wenn wir aufgenommen haben, es ist irgendwie eine eitle Geschichte. Es ist dann irgendwann mal, habe ich dann bei der Staatsanwaltschaft Graz angerufen, weil ich wurde in Graz angezeigt, weil ich in Kärnten so verhabert bin. Hat dann eine Studienkollegin abgehoben, hat mich sehr gefreut, ihn mal wieder zu hören. Und es ist dann ohne Einvernahme und alles Mögliche sofort abgeblasen worden. Nicht einmal ein Anfangsverdacht. Ich habe mir diesen Zettel dann sogar mal gerahmt. Hängt irgendwo bei mir im Büro herum und habe die Geschichte dann irgendwie vergessen. Bis ich unlängst dann mal bei der Antenne Kärnten gesessen bin und dann haben sie mir erzählt, na, ihnen ist es ähnlich gegangen. Die Antenne Kärnten hat immer den verrückten Freitag am Nachmittag, da spielen sie eine Stunde lang ganz eigenartige Lieder. Noch schlimmer ist, als was der Florian Eder heute abliefert. Und sie haben natürlich bei allen Spitzenkandidaten abgefragt, und was gefällt dir, was gefällt ihnen, was gefällt DKKG? Und natürlich haben sie auch bei dieser Version Österreich nachgefragt und die haben geantwortet, nein, es interessiert uns nicht, wir werden euch da jetzt skaliert nennen oder so irgendwas. Und als dann diese verrückte Freitagsstunde tatsächlich on air ging, war offenbar der gleiche Tag, wo das Interview mit dem Kammersinn erschienen ist, da wurde unmittelbar interveniert, weil es kann ja nicht sein, dass jetzt der Spitzenkandidat dort nicht seinen Musikgeschmack darlegen kann, weil es könnte ja sein, dass das die Wahl beeinflusst.
Naja, wenn er sich als Taylor Swift-Fan geoutet hätte, in Amerika ist das ein Thema.
Ja, war vor einem Jahr noch nicht so da. Aber deswegen mal ganz kurz, oder kurz war es nicht, der Wolfgang Fehr hat mir, ich habe ihm die Geschichte unserem Chefredakteur schon mal erzählt, der hat gesagt, die dauert aber lang. Aber ich erzähle sie nur ein einziges Mal.
Macht's mal, druckt einmal eine Sondernummer.
Ja, also deswegen meine Empathie für alle Menschen, die irgendwie von der Staatsanwaltschaft in Verdacht genommen worden sind oder genommen werden. Es gibt in dem Land eine Unschuldsvermutung und manchmal sind es einfach nur diffamierende Beiträge von Menschen, die versucht haben, Jus zu studieren und aus Versehen irgendwie Anwalt geworden sind.
Ja. Ja, ich habe nichts Ergänzendes vorzubringen.
Mir liegt nur noch ein Satz zur Kärntner Landtagswahl im Ohr, weil du vorhin Siegner gesagt hast, ist mir da noch was eingefallen. Ich glaube, der Hans-Peter Haselsteiner hat bis zu einem gewissen Punkt eine innere Befriedigung darüber, dass es mit der Siegner doch so zugeht, wie es zugeht mit den multiplen Insolvenzen. Na, weil bis zur Siegner-Insolvenz war sein Wahlkampfsponsoring für die Kärntner Neos tatsächlich sein schlechtestes Investment.
Ja, die Festspiele Erl haben ihm, glaube ich, auch nicht so viel weit gemacht.
Und was kommt jetzt?
Weißt du eigentlich, welches Lied das war, Florian? Du weißt das ja, aber weißt du, welches Lied das jetzt war, Thomas? Beziehungsweise wessen Lied?
Das ist auf Red Hot Chili Peppers.
Ja, genau.
Jetzt aber.
Ja, und weißt du, welcher Spitzenpolitiker das als sein Lieblingslied bezeichnet? Okay. Der 11. November war für die weniger ereignisreich als für mich. Ich war beim SPÖ-Parteitag in Graz und da hat er so richtig reingeknallt und dann kommt Andi Babler rein und lässt sich feiern.
Okay. Ja, da hätte ich eher auf Eye of the Tiger getippt, aber gut.
Ja, Musik und Politik sind ja tatsächlich seit einigen Tagen ein Thema, vor allem auf Basis der Frage, wie politisch darf der Song Contest sein. Österreich hat ja heute sein Lied vorgestellt. Ich habe da gestern abends noch gesagt, du musst es reinhören. Hast du in We Will Rave reingehört? Von der Sängerin, deren Namen ich mir jetzt nicht gemerkt habe und nicht aufgeschrieben habe.
Ja, ich habe heute auch reingehört in Vorbereitung und habe den Eindruck gehabt, das Lied habe ich 1995 im Wurstelbrot am Autodrom schon mal gehört.
Ja, ich hätte gedacht, das ist ein Lied, das Lady Gaga vor 10 Jahren weggeschmissen hat, aber der Wurstelbrot trifft es ein bisschen stilvoller, muss ich jetzt sagen. Aber zurück zum Thema Israel wieder mit einem Beitrag antreten, der auch das Massaker der Hamas am 7. Oktober zum Thema hat. Und ich finde ja, Ö3 hat uns da einen dankenswerten Artikel verfasst von einem Kollegen, der auch tatsächlich sich mit Politik und Musik an dieser Schnittstelle wirklich gut befasst hat. Und hätte man in den letzten 20 Jahren zugehört, da hätte man vielleicht ein bisschen eine Ahnung davon bekommen, was in den Ländern rund um Russland los ist. Also die Texte, die Armenien, Georgien, die Ukraine in den 20 Jahren hingeschickt haben zum Song Contest, da war in etwa all das drinnen, was aus den Platzlines geschrieben worden ist.
Ja, also das wusste ich auch nicht, aber war dann doch erstaunlich. Also we don't wanna put in oder so. Ja,
ja, ja. Also ja. Das ist wirklich bemerkenswert. Also sollten Sie heuer den Fehler machen und den Song Contest anhören, der ja recht lang dauern kann, googeln Sie mal danach. Der Artikel ist wirklich lesenswert, beziehungsweise falls Ihnen die Musik dann am Nerv geht, schauen Sie in Ihren Podcast-Player rein. WTF America, ich glaube, jetzt ist es schon so spät, wir dürfen es aussprechen. What the fuck America heißt unser Wahl-Podcast zur US-Wahl, da meine Kollegen Tobi Kurakin und Julian Melicher sich auch des Themas Politik und Musik in den USA angenommen, ist von Green Day bis hin zu Springsteen, aber auch zu weniger vordergründigen Liedern die Sprache. Und ich finde das absolut spannend, wie darüber gesprochen wird. Und auch wenn man sonst ein bisschen eindriftet, noch in den Song Contest, um auf den Strang zurückzukommen, zuhörende Personen, ich sage es Ihnen, ich stelle es Ihnen in die Shownotes wieder rein, den Link. Und wenn wir aber sonst wieder zurückkommen auf den Song Contest, ja, mir ist das schon auch aufgefallen, es gibt ja auch ganz komplett andere politische Lieder, also diese Verherrlichung des Tatarentums, das auch in einem Lied drinnen war.
Moskau, Moskau. Nein, Genghis Khan war es. Ja.
Genghis Khan.
Ja. Nach einer gab es den Volk und sie alle blind, Genghis Khan. Und dann das Hu.
Ha. Ha. Hu. Ja, und ich habe mir jetzt echt zweimal in der Woche Genghis Khan angehört und ich habe mich echt immer gefragt, wenn du schon weißt, du musst irgendwie Mongolen in dem Text nehmen, der Reim darauf lautet holen, und zwar Wodka holen.
Also, denn wir sind Mongolen.
Immer also, Wodka holen. Ja. Ich hätte immer irgendwie gewacht, es kommt aus den 70er Jahren in Deutschland, dass sie irgendeinen schlechten Scherz über Polen machen.
Na, da war der Polen noch zu klein. Da hat man noch nicht gewusst, was da heranwächst.
Okay.
Das ist eine elegische Fassung, es hat so gelungen wie Pippi ist 19 und geht nach Wien an der BEDAG studieren.
So, jetzt mal entspannen.
Ja, jetzt, wir sollen uns mal entspannen, denn die Wokeness sorgt wieder für Aufregung. Die NZZ und die Bildzeitung gleichzeitig, also da sehen Sie nachher schon die geballte deutschsprachige Medienpunkt. Bringen etwas zum Ausdruck, was sie offenbar richtig aufregt. Jim Knopf wird umgeschrieben, und zwar nach 64 Jahren. Das N-Wort wird gestrichen, aus Indianerjunge wird Junge, aus Eskimo-Junge wird Inuit-Junge, Klammer auf, indigene Volksgruppe, die im arktischen Zentral- und Nordostkanada leben, Klammer zu. Ich habe aus der Bild zitiert, deswegen wird dort ein Indigen noch einmal erklärt. Na, ist ja okay, hallo. Wir tun immer alles so, als würde man alle Fremdwörter verstehen. Und die Wochen haben es beim Interview von Sebastian Kurz gesehen, wozu das führt, wenn man sich nicht Gedanken darüber macht, welche Fremdwörter man verwendet. Und wenn man einfach so locker vor sich raussagt, ja, ich habe Unis absolviert in Cambridge.
Ja.
Ja. Dieser Woche also, wissen wir
jetzt. Wir haben auch Staatskünstlervorstellung gehabt und wir haben alle Absolventen dieses Abends im Saal begrüßt.
Du warst einmal in einem richtigen Leben Buchhändler.
Ja.
Hast du damals Jim Knopf noch verkauft?
Ich habe Jim Knopf noch verkauft und ich habe es auch meinen Kindern noch vorgelesen, samt dem bösen Wort. Wobei das ja eh schon die zweite gröbere Änderung ist, weil es ja im Jim Knopf gibt es ja auch dieses Fantasie-China, das dann irgendwann, ich glaube aber sogar noch auf seine Anregung oder mit seinem Einverständnis in, ich glaube, Shangri-La oder sowas umbenannt wurde, weil es halt wirklich eine eben bewusst absurde Anhäufung von Klischees war, aber dann sozusagen jetzt, man hat das dann verdeutlichen wollen, dass es mit dem realen China nichts zu tun hat, sondern ein Märchen. Im wirklichen Leben gibt es ja zum Beispiel, glaube ich, auch gar keine Drachen. Und jetzt kommt dann das, aber es sind sich natürlich, in Teilen der politischen Ausrichtung sind sich ja NZZ und Bild doch so ähnlich, dass du dich jetzt, es ist schon wurscht, als Linksliberaler, welche Zeitung du in welcher versteckst. Also, das ist sicher auch schon vorgekommen, dass jemand die NZZ in der Bild versteckt hat. Nein, aber ja, das ist der wöchentliche Aufschrei, also wegen der Untergang, nicht des Abendlandes, des Planeten durch politische Correctness. Ich finde, man darf das mittlerweile mit einem leisen Schnarchgeräusch kommentieren und sonst gut sein lassen.
Wirklich? Nee, es hat ja dann schon Auswirkungen auch ins reale Leben. Ich habe jetzt keine Michael-Ende-Straße in Klagenfurt gefunden, deswegen bin ich einfach literaturgeschichtlich einen Sprung weitergemacht zu Hatschi-Pratschi-Luftballon.
Ja.
Und da habe ich eine Ginsky-Gasse gefunden.
Ja, und da, Franz Karl Ginsky war ein Bomben-Nazi. Und auch die FPÖ hat nochmal das Hatschi-Pratschi-Luftballon-Sujet verwendet im Wahlkampf. Ich glaube, die Wiener FPÖ. Wobei das schon daran gescheitert ist, dass es so gerade die letzten Ausläufer meiner Generation den Schaas gerade noch kennen und dann niemand mehr. Also ich glaube, es war nicht die wirksamste Werbekampagne, die die FPÖ jemals... Aber Franz Karl Ginsky war, also der Hatschi Pratschi ist ein übler Orientale, ich glaube aus dem Morgenland kommt er mit seinem Luftballon und raubt Kinder, wie es der Orientale halt macht.
Also da siehst du es dann schon ein bisschen die Welt mehr in Gefahr als bei Jim Knopf.
Also ich glaube, es hat sich dadurch, ich glaube nicht, dass Hatschi-Pratschi-Luftballon noch in Druck ist,
ja,
weil allmählich die Wehrmachtsleutnants und BDM-Führerinnen ausgestorben sind, die das ihren Enkeln wirklich noch gekauft hätten.
Ja,
aber ich weiß es nicht, vielleicht ist es auch noch im Druck und wird von einschlägigen Kreisen zum Julfest besonders gern verschenkt, ich weiß es nicht.
Ist insgesamt nämlich einfach in Klagenfurt eine interessante Debatte, weil angrenzend an die Ginsky-Gasse, du kannst in zwei Richtungen abbiegen. Das eine ist die Luega-Straße, Vater des österreichischen Antisemitismus des vorvergangenen Jahrhunderts, also Wiener Bürgermeister und halt einer der wirklich deklariertesten. Das andere ist der Bekonig-Weg, Josef Friedrich Bekonig, war dann auch in der Reichsschriftkammer ein ganz führendes Element. Ist dann eine Sackgasse, muss man dazu sagen. Also bei Bekonig geht es nicht weiter. Aber ist natürlich schon eine interessante Frage. Und ich glaube, im Ganzen liegt ein grundsätzliches Thema nieder. Wenn du, angenommen mit deinen Kindern, und hi, meins ist da, wenn man mit denen etwas durchliest, glaube ich nicht unmittelbar, dass die es in ihren Wortschatz übernehmen, weil man redet ja dann darüber. Also dieses Gedankengang, ein Kinderbuch für 8-Jährige, 9-Jährige, 10-Jährige vergiftet die Kinder so sehr und lässt sie zu was auch immer Fremdenhassern oder dergleichen mehr werden. Ich halte es ehrlich gesagt ein bisschen genauso wie du für überzogen und ja, sehr, sehr eigenartig, was da in Leitartikeln immer wieder ventiliert wird.
Ja, ich denke mir also davon, dass man eines schirchen Wortes ansichtig wird, kriegt man jetzt, glaube ich, weder psychisch noch physisch einen schweren Schaden. Man kann das lang diskutieren, ja, dass du sozusagen gewisse Dinge nicht mehr im allgemeinen Sprachgebrauch haben möchtest, wenn man sich halt irgendwie geeinigt hat, das ist diskriminierend, soll sein. Ich glaube nicht, dass jetzt dem Jim Knopf wahnsinnig viel verloren geht, zumal, glaube ich, das Wort auch nur einmal vorkommt, und zwar wird das dann vom Herrn Ärmel, der vom Beruf untertan ist, einmal verwendet. Aber es hängt auch das Buch nicht an dem Begriff, sondern es war eher, glaube ich, am Ende die Intention, also ein schwarzer Bub war was sehr Exotisches in der Zeit, als er das geschrieben hat. Ich glaube, das ist seit den späten 60ern, vor den 70er Jahren. Da hat es jetzt von ein paar Besatzungskindern abgesehen auch praktisch keine farbigen Kinder in Deutschland gegeben. Und es war eben eher so auf besondere Toleranz ausgerichtet und von daher hätte wahrscheinlich der Ende selbst am wenigsten Problem damit. Und ansonsten ist es halt so, mein Gott, ich habe meinen Kindern, ich bin ein großer, großer Fan von Karl Barks, der dieses Entenhausen, Duckwill, entworfen hat und vor allem seiner genialen deutschen Übersetzerin Erika Fuchs. Und ich habe das irgendwann einmal im Paket angeschafft und ich habe das meinen Kindern sehr wohl vorgelesen. Und man merkt es dann doch aus der Distanz, wenn die Familie Duck dann, sagen wir, zum Beispiel in Afrika ist oder in Asien. Oder bei den Indianern. Da denkt man sich, oh Alter, das geht eigentlich überhaupt nicht mehr. Aber mit ein wenig begleitenden Worten haben meine Kinder das konsumiert, ohne jetzt deswegen zu triefäugigen Rassisten mutiert zu sein, was mir ganz recht ist, weil das gefällt mir auch nicht, wenn ich die da habe.
Falls Sie sich, liebe zuhörende Personen, ein bisschen mit dem aus der Mode gekommenen Humor beschäftigen wollen, meine wunderbaren Kollegen aus der Kulturredaktion haben unlängst einen Artikel dazu verfasst. Dürfen wir über gewisse Komödien noch lachen oder nicht? Mir hat es da persönlich voll gefreut, dass in dieser Auflistung, die da drinnen war, die nackte Kanone noch absolut mit einem Ja beantwortet wurde.
Ist ja lustig.
Ist lustig und die kommt wieder mit Liam Neeson. Und ich finde, das ist ja wirklich eine der bemerkenswertesten Karrieren, die Hollywood geschafft hat, dass du von Oskar Schindler zu Frank Drebin wirst.
Ja, mit dem Umweg über Charles Bronson praktisch, weil der heute dazwischen ist, ich glaube, 100 Filme gedreht, wo ein älterer Mann Mafiosi durchfaschiert, wie er es braucht. Ja. Also das ist ja auch ein merkwürdiger Umweg der Karriere. Aber dann zurück zu Frank Drebin ist natürlich sehr hübsch. Ich glaube, es gibt tatsächlich Komödien, Dinge sterben aus, Sachen sind, manche Dinge sind nicht mehr lustig. Wenn du, ich weiß nicht, das Narrenschiff von Sebastian Brandt, wenn ich mich richtig erinnere, ein mittelalterliches, allegorisches Klassiker des deutschen Humors, da wirst du nicht mehr so lochert. Ja, weil da geht es halt darum, dass
ich kenn's als Lied
die Menschheit der Narrheit anheimgefallen ist und das Ding.
Ich kenne es als Lied von Reinhard May, dass das gleiche Maß ist.
Ne? Ja, vielleicht haben sie ihm damit segiert in der Schule, das kann schon sein. Und vieles an Dingen, ich merke das manchmal, wenn ich meinen Kindern irgendwelche Filme sage, an die ich mich erinnern kann, dass ich als Kind mich fürchterlich darüber amüsiert habe. Und die sind dann nicht nur für mich nicht lustig, sondern auch die Kinder sagen, was anderes schon. Also das meiste erledigt sich von selbst und die bösen Dinge, die lustig sind, sind dann halt gut, auch wenn sie böse sind.
Die Kids?
Gute Frage.
Ja, es geht tatsächlich um ein Nachhaltigkeitsthema und auch der Highway to Hell war jetzt doch relativ programmatisch ausgewählt von Florian, denn der Minister für Arbeit und Wirtschaft, Martin Kocher, hat meinen Kollegen Manfred Neuper und Hannes Geisch ein Interview gegeben, wo es eben um dieses EU-Lieferkettengesetz ging. Kurz zur Erklärung, wir glauben nicht, dass sie Bildleserinnen oder Leser sind, aber nur damit man dieses große Wort, das immer so leichtfertig in den Mund liegt, ein bisschen einordnen kann. Ein EU-Lieferkettengesetz soll grundsätzlich große Unternehmen, also mit mehr als 500 Mitarbeitern, beziehungsweise im Risikosektoren geht es auch kleiner bei ca. 250 Mitarbeitern, zur Rechenschaft ziehen, wenn sie etwa von Kinderarbeit oder von Zwangsarbeit außerhalb der EU profitieren. Und Kocher hat sich da auf europäischer Ebene seiner Stimme enthalten und jetzt stellte er im Interview klar, der Vorwurf, dass man für Kinderarbeit oder die Verletzung von Menschenrechten wäre, tut schon weh. Das ist überhaupt nicht der Fall.
Aber er tut offenbar weniger weh wie ein Lieferkettengesetz.
Augenscheinlich. Und ich finde das ja ähnlich wie du wahrscheinlich, deswegen wird es da zwischen uns jetzt keine Kontroverse geben, aber wir sollten uns schon einmal die Frage stellen, warum tut sich unsere Wirtschaft so schwer damit, sich so ein Gesetz zu leisten und warum glaubt man noch immer nur von Geburts wegen im globalen Westen so etwas wie irgendwie mehr Rechte zu haben und sich deswegen über andere Kulturen, andere Räume stellen zu können und dort nachher insgesamt der Wirtschaftsausbeutung ja einfach mal nicht proaktiv zu fördern, aber auch nichts dagegen zu tun.
Naja, die Ausbeutung ist eine altehrwürdige Tradition. Es geht eher darum, dass man so ja als Europäer, wir haben ja dann doch ganz gern das Selbstbild, dass wir sozusagen der Erdteil sind, in dem Demokratie, Menschenrechte und Ökologie am meisten geachtet werden. Und das ist halt dann immer ein bisschen schlechter argumentierbar, wenn man so Sachen hat wie den Herrn Assange seit Jahren auf 6 Quadratmeter eingesperrt oder eben Firmen, die doch gute Geschäfte nachweislich mit ganz schmutzigen Produktionsbedingungen machen. Und da ist es halt im Zweifelsfall angenehmer, eine Resolution zu veröffentlichen, dass sich das ändern muss, als sich dann mit Leuten, die Geld und damit Macht haben, anzulegen um das wirklich durchzusetzen. Also wir haben, lassen sich dann viele Beispiele finden von Irrsinn des unbesteuerten Flugbenzins und Schiffsdiesels und so weiter. Es gibt ganz, ganz viele vollkommen irrsinnige Dinge, die zu diesem Selbstbild, also in gewisser Weise sind wir da so ähnlich wie die US-Amerikaner, die sich ja auch als die strahlende Stadt auf dem Hügel sehen traditionell, also das Ideal, dem alle anderen nacheifern sollen. Ein bisschen so stellen wir Europäer uns auch gern hin und man darf dann aber nicht allzu sehr an den Ecken dieses Selbstbildes rubbeln, weil dann geht die Vorbauer.
Jetzt frostig.
Ja, letztes Thema noch. Der Gomio testet ja relativ viel und relativ gut auf kulinarischer Ebene. Und jetzt hat er etwas gemacht, wo ich mir gedacht habe, was? Die haben nämlich tatsächlich Tiefkühlpizzen getestet. Und zwar nach den Kriterien Teig, Tomaten, Mozzarella und Basilikum. Preisspanne für die Tiefkühlpizzen lag bei 1,29 Euro bis 6,99 Euro. Und ich will jetzt gar nicht darüber reden, welche Pizza vielleicht die beste geworden ist. Der Rand war übrigens überall schlecht.
Aber der Bestmann, glaube ich, war der auch ganz okay. Ich habe das auch gelesen. Du überrascht mich nicht. Ich lese alles, weil es könnte jederzeit sein, dass du darauf zu sprechen kommst.
Ich wollte eher fragen, was sind noch so Hitlisten, die man überhaupt nicht mehr braucht im Leben, weil jetzt tatsächlich eine Tiefkühlpizzen-Ranking im Gomio, mich hat es verblüfft.
Ja, das ist tatsächlich ein bisschen überraschend. Ja.
Willst du sagen, dass du nichts mehr sagen kannst und sollen wir zu einem Ende kommen?
Ich weiß nur, dass die beste Pizza war angeblich eine anständig gebackene und dann schockgefrostete Pizza. Nicht so ein tiefgefrorener Fladen, den man dann eine Viertelstunde aufwärmen muss. Aber davon abgesehen, was könnte man noch machen? Ja, also irgendwie so die H&M-Schnäppchen für Prêt-à-porter-Aficionados, aber das gibt es wahrscheinlich auch schon. Ja.
Gut, wir beschränken uns dann darauf, wenn Sie uns liken und teilen auf Spotify oder den anderen Podcast-Players. Wir werden jetzt tatsächlich nichts mehr sagen, weil wir sind ausgeredet. Fachkraft für die Rubriken, hast du noch irgendwas zu sagen heute? Dann ist dein Text.
Ab ins Körbchen.
Danke für die Aufmerksamkeit und kommen gut heim.